Ja, willkommen zu meiner Präsentation über Podman Quadlets. Ich zeige heute einen Ansatz, wie es gelingt, mit wenigen Handgriffen eine aktuelle Linux-Distro in einen pflegeleichten Containerhost zu umwandeln. Das Ziel ist ein möglichst langweiliges Linux-System, das man auch mal für ein paar Monate im Wandschrank vergessen kann, ohne dass die Applikationen umfallen. Um ein kleines Tool zu betreiben oder einen einfachen Kalender oder ein gemeinsames Adressbuch oder einen Schichtplan fürs Quartierfest. Die kleinen Tools sind nicht weggeblieben aus unseren Familien und Freundeskreisen und Teams. Richtig wahrgenommen werden sie häufig allerdings erst, wenn sie nicht mehr verfügbar sind. Das führt leider manchmal dazu, dass die Betriebssysteme und Applikationen kaum aktualisiert werden. Jetzt habe ich den Fokus verloren. Cursor, wo ist der? Ja, so. Und den Fokus in meine Notizen. Aber nicht nur die Sicherheit der eigenen Daten und des eigenen Netzes. Server, die Teil eines Botnet werden, gefährden auch andere Systeme. Und kompromittierte Applikationen haben in der Vergangenheit auch schon dazu gedient, die Exfiltration von Daten zu verschleiern. Zugriff NCSC RUAC 2016. Falsche Richtung. So. Welche Vorteile bringt eine normale Linux-Distro gegenüber spezialisierten Appliances? Für mich das wichtigste Argument ist die Vertrauenswürdigkeit der Lieferkette. Dazu gehört erstens, dass die Last der Wartung von Softwarepaketen auf zahlreiche Leute verteilt wird. Es gibt klare Regeln, wie neue Software und neue Versionen in einer Linux-Distro landen. Dazu gehören jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit die Verwendung von Versionskontrolle, reproduzierbaren Builds, kryptografisch signierte Kataloge, das Web of Trust und die Projektführung. Der Betrieb von Systemen mit einem angemessenen Sicherheits- und Verfügbarkeitsniveau ist für Administratoren auf eine Distribution verlassen wesentlich weniger aufwendig. In diesem Fall bedeutet es, ausnahmslos alles, was direkt auf dem Server bezwecksweise in der VM läuft, kommt aus den Paketquellen der Distribution. Auf dieser Ebene vertraue ich der Lieferkette. Alle Anwendungen laufen in Pods und Containers. Dank der Abschirmung kann ich die Ansprüche an die Lieferkettensicherheit dort etwas lockerer handhaben. So, ich gebe es zu, bis hier waren die Folien gleich wie beim letzten und vorletzten Kosin-Vortrag. Ich finde das Thema wichtig genug, dass ich mich da gerne wiederhole. Im weiteren Verlauf werde ich mich auf folgende Softwarepakete stützen, um den Server einzurichten. Das ist mal Debian 13, Unattended Upgrades, Git Systemd, eine Docker Registry und Podman für den Rest. So, ich habe mich hier mit einer VM verbunden. Lass das mal laufen. Ah, ich habe mich noch nicht verbunden. Da läuft Debian Trixie. Alle Updates sind durchgeführt, hoffentlich. Mein Ziel ist es, dieses System so einzurichten, dass es darauf eine Applikation läuft. Grundsystem und Applikationen sollen automatisch aktuell gehalten werden. Änderungen möchte ich lokal ausprobieren können. Änderungen, und wenn ich zufrieden bin, dann möchte ich diese auf das aktivieren können. Installiere ich die nötige Software, das ist jetzt gerade dran. Dann, oh ja, auf der Init-RMFS, das kann noch unten dauern. So, das nächste, was ich mache, ist Eine kleine NFTables-Firewall, damit ich da sicher bin, dass ich alleine bleibe auf dem Host. Instruktion. Damit werden auch alle Regeln gelöscht, die von Podman erstellt werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, automatisch ein Podman Network Reload auszuführen, wann immer die NFTable SystemD Unit gestartet und neu geladen wird. Das gibt dann sowas. Ich paste das mal blind rein und hoffe, dass es funktioniert. So, danach die Konfiguration überprüfen. Da ist jetzt zu unterst bei der NFTables Unit ist zu unterst das Snippet drin, das ich jetzt gerade eingefügt habe. Dann noch überprüfen. Minus minus check, NFT minus minus check. Überprüft das File, damit da keine Überraschungen stattfinden, sonst ist dann der Vortrag vorüber nach dem nächsten Fail. Ich habe noch Connectivity, das ist gut. So, ich habe keine genauen Zahlen, aber gefühlt am häufigsten fallen Linux-Systeme aus, wenn entweder die RAM oder die Storage vollläuft. Es ist wichtig, dass die Swap-Device nicht auf einer langsamen Storage läuft. Bei kleinen Systemen oder sehr billigen Cloud-VMs kann das ein Problem sein. Daher verwende ich als Swap-Device typischerweise ZRAM. Das handelt sich dabei um einen uralten Trick. Die Swap-Pages werden komprimiert im RAM abgelegt. So. Dann, das sind 50% Belegung, also Prozent vom RAM darf Swap belegen. So. Genau dieser Wert kann sein, dass man den anpassen muss. Ich glaube, ich habe den aus den Main Pages. Dann werden wir beim Restart. Weil jetzt ist dort eine Swap-Partition. Ganz Linux ganz ohne Swap-Partition ist nicht eine gute Idee. Das so, dann die aktive Swap rausnehmen. Wir haben keine aktive Swap, das heißt, das können wir überspringen. Genau. Dann zu Unattended Upgrades. Ich glaube, da fehlt noch was. Im Skript ist noch was anderes. Ah, yes. So, ein Linux-System, das in der Standardkonfiguration lange Zeit autonom dreht, macht irgendwann sein Root-Dateisystem voll. Die Recovery ist unter Umständen sehr mühsam. Eine weit verbreitete Ursache sind Logs. Die wichtigsten Logs sende ich auf ein externes System, daher will ich auf der Device selbst normalerweise keine Logs speichern. SystemD Journal nutzt einen Ringbuffer. Falls ein Verzeichnis unter Varlog Journal existiert, dann werden die Daten auch dort geschrieben. Aber generell kann man einfach dieses Verzeichnis löschen und dann werden auch keine Journals mehr geschrieben. Dann zu den Unattended Upgrades. Das ist einfach. Wenn man, also ich lasse die meine Files auch automatisch rebooten. Kernel als Das geht selten was. Raschli. Ja. Am Anfang der Containertechnologie gab es Bestrebungen, das Ausführen von Containern auch unter Usern zu ermöglichen. Docker hat das sehr naiv gelöst. Wer Zugriff auf den Socket hatte, konnte Container starten. Die liefen aber dann einfach unter dem Root-User. Seit damals hat sich Kernel und Container weiterentwickelt und erlauben es mittlerweile von Haus auf Container. Allerdings, die Runtimes müssen einiges üben, was normalerweise vom Kernel erledigt wird, so werden Netzwerkpakete im User-Space zwischen Hosts und Container-Netzwerk hin und her geschoben. So, das ist ein bisschen der Wermutstropfen hier. Rund um die Frage, ob es sinnvoll ist, Container auf produktiven Servern unter Root oder unter einem unprivilegierten User laufen zu lassen, gibt es eine interessante Diskussion auf GitHub. Einerseits gibt es die Möglichkeit, Podman anzuweisen, für jeden neuen Container automatisch einen eigenen User-Namespace zu allozieren. Das ist besser, als alle Applikationen im gleichen User-Namespace laufen zu lassen, wie das bei unprivilegierten User der Fall wäre. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass die Podman-Kommandozeile als Root läuft. Gibt es darin eine Schwachstelle, dann könnte diese von einer feindseligen / kompromittierten Registry ausgenutzt werden. Ich habe für mich entschieden, dass ich bei der Entwicklung und für Builds, für automatische Builds unprivilegierte User verwende. Im produktiven Betrieb nutze ich im Moment Systemd und lasse die Units im Systemscope laufen. Das heißt, die Podman-Kommandozeile wird dann als Root ausgeführt. Zusätzlich betreibe ich eine Docker-Registry direkt auf dem Node. Wie alles, was direkt auf dem Host läuft, beziehe ich auch diese Software aus dem Repo der Distribution. Somit habe ich dort die Lieferkette wieder integer. Dann zurück zum Rechner. Ich erstelle ein neues Git-Repo, da lege ich meine erste Unit ab. Sieht dann so aus. Relativ unspektakulär. Und hier linke ich einfach die Container-Unit, also wir haben jetzt eine Container-Unit erstellt, die Container-Unit linke ich in das Verzeichnis, wo der Quadlet Generator diese Unit erwartet. So, das läuft jetzt unter meinem unprivilegierten User. Daher muss ich minus User angeben beim System Control Befehl. Und Systemd wandelt diese Container Unit jetzt um in eine Service Unit. Also im Systemd selbst ist dann nicht die Container-Unit sichtbar, sondern die Service-Unit. Sieht man da? Sieht man nicht? Demo-Effekt. Wo ist der Fehler? Ja, ich sehe den Fehler nicht. Ja, da kommt viel. Da kommt viel. .config. Ah, ich sehe den Fehler. Da fehlt eine Tilde am Anfang. Da fehlt irgendwo eine Tilde am Anfang. Das habe ich irgendwie im Skript falsch. So. Versuchen wir es nochmal. Voilà. Ja, ich muss mich entschuldigen, dieser Vortrag ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Die Folien sind noch nicht so alt. So, jetzt, das ist schlussendlich, was die der Quadlet oder den SystemD-Generator aus dem Container-File gebaut hat. Die erste Sektion X-Container, das ist im Prinzip das, was wir dort hinterlegt haben. Dann der Rest ist aus dem Generator rausgefallen. Das ist zuerst Unit-Sektion, dort sind Abhängigkeiten definiert. Source Path ist manchmal noch nützlich, um zu schauen, wo die Definitionen herkommen. Dann gibt es die exec-start-Zeile ganz zu unterst, die ist meistens. Also wenn es darum geht, irgendwelche Dinge zu debuggen, ist das das, was ich am häufigsten verwende, um zu schauen, ob da wirklich das drin steht, was ich erwarte. Publish 80, 80 auf 80. Ja, so. Fokus ist da. Voilà. Quadlet ist der Name der ursprünglichen Projekts, wo die Idee, einen SystemD-Generator zu nutzen, um Container zu betreiben, herkommt. Der Podman System Generator ermöglicht es, Applikationen und ihre Abhängigkeiten deklarativ zu beschreiben. Das alles ohne die Installation von Zusatzsoftware aus Drittquellen. Dieser Ansatz ist meiner Ansicht nach sehr nützlich für kleine Setups. So, jetzt schauen wir, ob wir das remote auch hinkriegen. Und zwar einfach. Ja, das ist jetzt abenteuerlich, aber wir versuchen das mal. Kann sein, dass das funktioniert. Dann lokal das Ding einfach pushen. Aha. Ich dachte, das hätte ich eingestellt. Git config receive. Ah, das ist lokal. Da war's wahrscheinlich. Ah, Remote Prod already exists. Ja, das ist der erste Befehl, genau. Ich muss sagen, wo ich hin, also welche, irgendwie was sowas. Prod develop. Ja, kann sein, dass die URL da falsch ist. Ich bin nie sicher, ob der Doppelpunkt nach dem Hostname dahin muss oder nicht. Kann sein, dass er falsch ist. Bei SSH muss. Machen wir einen Branch Develop auf dem Remote. Kann ich überhaupt Remote verbinden? Wahrscheinlich. Muss ich noch den Key laden? RefSpec develop does not match any. Ah! Sowas. Ich hoffe, das ist unterhaltsam für euch. Voilà. So. Sorry für diese lange Geschichte. Mit etwas Test oder einem Test rein hätte das schnell kennen können. Okay, jetzt ist das auf dem Remote, ist es auch da. Das ist eigentlich der Workflow, den ich gerne hätte, dass ich einfach von lokal pushen kann, dann ist das Remote updated und dann kann ich dort entweder von Hand die Dinge neu starten oder vielleicht irgendwann mal mit einem Post-Receive-Hook das automatisieren. So der Workflow. So, jetzt haben wir das up-to-date, remote. Genau. Dann wären wir auf dem Remote-Host. Und ich versuche jetzt mal das Ding zu starten dort. Das schlägt natürlich fehl. Weil ich Permission denied habe. Und weil ich möglicherweise die... Yes, danke. So, also im Prinzip müssen wir das jetzt auch hier sehen. Das müsste heißen Quadlet Demo. Voilà. Jetzt ist diese Unit ist auch geladen. Das ist der System. Systemweite System, die. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis das Image gezogen wurde. Und jetzt läuft es da. Mal schauen, ob das funktioniert. Da kommt was raus. Das erste Deployment verläuft schon mal nicht so optimal. Frisch ausgerollter Service ist sofort aus dem Internet erreichbar. Das trotz der NFTables Firewall. Der Grund dafür ist, dass ich nur Regeln für den NFTables Input Hook definiert habe. Im Forward-Hook gibt es keine Regeln und daher greift die Default-Policy von Accept. Es ist wichtig, sich dieser Mechanik bewusst zu sein. Eine mögliche Strategie ist während dem Testen, die Podman-Ports an das lokale Loopback-Interface zu binden, indem explizit die IP 127.0.0.1 in der Publish-Port-Anweisung aufgenommen wird. Die Services können während dieser Phase mittels SSH-Port-Forwarding erreicht werden. So, das wäre eine Strategie. Außerdem, wenn ich jetzt das... Moment, das ist die falsche. Wenn ich jetzt das so anschaue, außerdem läuft der Prozess als Root. Dies, weil ich keine Anweisungen gegeben habe, dass ein eigener User-Namespace adaptiert werden soll. Ein weiteres Problem ist, dass im Container selbst der Caddy als Root läuft. Das ist ein Problem vom Image. Das ist auch nicht wünschenswert und lässt sich sich sicher noch beheben. So. Genau. Ups. Jetzt versuche ich das mal zu beheben. Was ich zuerst mache, ist eine User-Gleich-Anweisung unterhalb in der Container-Section, das heißt, der Caddy sollte mit User 33 laufen. User 33 www.data in den meisten Images. So. Und dann der ganze Container will ich auch in einem unprivilegierten User-Namespace laufen lassen. Da gibt es die Möglichkeit, automatisch, dynamisch allozieren zu lassen. Damit das funktioniert, braucht es im etc/set/uid und etc/sub/uid eine Zeile, die habe ich einfach aus der Doku kopiert. Das ist im Prinzip einfach die Anzahl oder der Block von Sub-User-IDs, die dann dem Podman zur Verfügung stehen. Mache ich auf dem Remote Host. Dann das zweite, was ich jeweils mache fürs Hardening, ist der Drop Capabilities. Also die Container selbst, die brauchen eigentlich keine Capabilities, kann man alles zusammen wegwerfen. Falls es nötig ist, weitere Capabilities hinzuzufügen, kann man das dann Case by Case tun. Das dritte ist, ich lasse alle Images mit Read-Only drehen, das heißt, das Root-File-System innerhalb des Containers ist dann Read-Only. Kann dann nichts mehr geschrieben werden. So die Standard, was ich immer tue für Images auf produktiven Servern laufen zu lassen. Gut. Jetzt schaue ich mal, ob das lokal funktioniert. Da ist Ihnen was passiert. Aber da läuft nichts. Oh. Keine Ahnung. Mal schauen, ob es produktiv läuft. Mach irgendwas falsch. Das Ding läuft immer noch als Root. Ja. Hä? Danke. Danke. Nächstes Mal gebe ich eine Abendunterhaltung ein. Das ist schon ein Vortrag. Yes. So. Cut. So, jetzt die Definition ist aktualisiert hier. Genau. Ob das Ding läuft, bin ich jetzt nicht sicher. Das läuft nicht. Operation not permitted. Möglicherweise will das Ding auf Port 80 binden und das darf es nicht. In diesem Fall wäre dann add capability, bitte korrigiert mich, cap net bind service. Ist das korrekt? Active Running. Huch. So. Genau, aber wir haben nach wie vor das Problem, dass das Ding von extern erreichbar ist. Ich bin jetzt wenig nervös, weil es nicht mehr als Root läuft. Ja, also wenn ihr damit spielen wollt, das wäre die URL. So, meine Folien sind hier erschöpft. Wie gesagt, der Vortrag ist etwas mit heißer Nadel gestrickt. Falls ihr Lust habt, kann ich weiter interaktiv per Trial Error Debugging irgendwie noch ein paar Dinge zeigen. Und zum Beispiel, wie sich eine Container-Unit mit anderen Units verknüpfen lassen. Nützlich ist zum Beispiel die Network-Unit, um eigene Netzwerke zu bauen. Die Frage ist, wenn ich einen DB-Server habe, würde ich einen Port machen? Also alles, was mehr als ein Service nutzt, baue ich dann einfach ein Port drumherum, damit sich dann die Services innerhalb vom Port auf dem Local Loopback Interface erreichen können. Genau. Das geht jetzt, ja. Genau. Andere nützliche Unit ist die Build Unit, damit lassen sich einfach Docker-Files bzw. Container-Files bilden. Und zwar in Abhängigkeit, also man kann dann statt dem Image kann man ein Build Unit deklarieren und dann wird es automatisch gebildet. Allerdings ist das, wie ich gesagt habe, ich bilde nicht mit Root. Daher ist dort noch ein bisschen. Ja, ich habe da ein paar Tricks, damit ich das trotzdem so deklarieren kann. Und lokal wird es dann gebildet und sobald ich das auf dem produktiven Server habe, sitzt dann eine Registry dazwischen. Das heißt, gebildet wird in meinem unprivilegierten User und wird dann in eine Registry gepusht, also in die lokale Registry und der Root-User zieht dann das Image aus der lokalen Registry. Und was ich auch sehr nützlich finde, sind die Drop-In-Directories. wir haben jetzt vor, also ich habe vorhin gezeigt, wie das Hardening ablaufen könnte, so initial. Ich schmeiße alle diese Sachen als Drop-ins in eine dieser Drop-in-Directories, dann werden die Hardening-Instruktionen für alle Containers auf den Host dann, also gelten die dann alle für alles, was ich dort starte. Das sind so die zwei Dinge, die wir noch anschauen können. Ich habe hier auf der Uhr noch 8 Minuten, vielleicht machen wir es anders und ich beantworte einfach noch ein paar Fragen und dann können wir sonst nach dem Vortrag irgendwo noch zusammensitzen und interaktiv Sachen diskutieren, wer da Lust drauf hat. Genau. Also habt ihr Fragen oder soll ich noch irgendwas anderes zeigen? Ja, gerne. Die Frage war, was der Unterschied ist zwischen Container und Kotlet. Der Container ist im Prinzip das, was du startest. Und Kotlet ist, ist es interessant, weil Kotlet selbst ist der Name des Projekts, das diese Technologie eingeführt hat. Das Kotlet selbst, also es gibt ein Binary, das nennt sich Kotlet, das ist in SystemD, System Generators. Genau, ein SystemD Generator ist im Prinzip ein Programm, das beim Neuladen vom SystemD Daemon Service-Files neu generiert. Also das heißt, das Prinzip lässt sich beliebig erweitern. Es gibt einen SystemD-Generator, der aus etc/fstab sogenannte Mount-Units generiert. Es gibt für ZFS gibt es SystemD-Generators, es gibt für alles mögliche gibt es diese Dinge. Und jemand ist auf die Idee gekommen, ja, man könnte das auch für Podman-Resources machen. Also für Podman Container, für Podman Pods, für Podman Volumes und so weiter und so fort. Dass sich sozusagen die Applikation, die ich gerne aufziehen möchte, einfach deklarativ mit der SystemD-Syntax beschreiben kann. Und Kotlet ist der Name dieses Projekts und jetzt immer noch der Name dieses Binaries. Also es gibt auch Man-Kotlet, wo im Prinzip den SystemD-Generator implementiert. Und das Kotlet-Binary hat dann eine Reihe von Pfaden, wo es die Container und Pod und Volume-Files sucht. Das ist und im System-Scope ist es unter etc Containers SystemD unter anderem. Und dann sucht es dort diese Files und schaut sich das Ganze an und generiert dann Service-Units daraus. Das ist so die Idee. Ja. Hat das die Frage beantwortet? Sonst noch Fragen? Ja. Wie verhalten sich Podman Kotlets zu Podman Compose? Podman Compose, soviel ich weiß, jetzt wage ich mich da ein bisschen auf die Äste, ist ein Python-Projekt und ist so ein Contrib, also das kommt nicht mit Podman selbst, oder? Ja, vielleicht verschieben wir die Frage auf nachher. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, diese zu beantworten. Es tut mir leid. Ja. Und vielleicht hat jemand anderes da auch noch Input. Ja. Oh, I'm sorry. So the question was whether, so what the end of tables rules actually are doing. Like at the start of the talk, I showed end of table rules. They basically, it's basically copied from the end of tables wiki. And the rules actually are just allowing SSH port 22 inbound. And everything else inbound to the host is blocked. Yes. But as I showed, like the Podman containers don't run from the network perspective, they don't run on the host. They run, they're in the forwarding table. So the host acts as a router for the Podman containers, and therefore the input hook doesn't apply for the containers. So if you want to harden or if you want to control which or what services are reachable from the internet in like what Postman services are reachable from the internet, then you have to add these rules in the forwarding hook.
I always had a wish is that I could use the UFW with container system, but it's really complex. So I just could,
yeah.
Do you know this uncomplicated firewall?
UFV. So UFV, the question was whether it's possible to use UFV with containers?
Yes, but it's a lot of pain.
Yeah, I don't know. I cannot answer that. I don't know. Okay, I think we're done. So thank you for your attention.